D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Mit Inga Hinnenkamp und wir fragen uns heute, wie lange kann man eigentlich ohne Sex leben? Egal, ob gerade frisch verliebt, ob langjährige Beziehung oder ob Single, es gibt ja eigentlich immer Phasen, in denen man denkt, oh, es könnte mehr sein. Wie lange habt ihr schon ohne Sex gelebt und wie zufrieden wart ihr vor allem damit? Wenn ihr Lust habt, dann lasst uns drüber reden. Ihr könnt mir gerne schreiben über Facebook, Google+, über Twitter oder als Mail at deradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Liebe. Wir reden heute darüber, wie lange man denn eigentlich ohne Sex leben kann. Und wir gucken jetzt erstmal, was denn eigentlich so der Durchschnitt ist. Dazu gab es jetzt nämlich neue Zahlen in der großen Neon-Studie. Die haben dafür 1000 Menschen im Alter von 18 bis 35 befragt. Und eine Frage war, wie oft im Monat hast du Sex? 34% der Frauen haben darauf mit 5 bis 9 Mal geantwortet. Das bestätigen auch 21% der Männer. 23% der Männer sagen allerdings, dass sie mehr Sex haben, 10 bis 14 Mal im Monat nämlich. Das ist jetzt insofern interessant, als dass die Männer der Umfrage zufolge dann eben durchschnittlich mehr Sex haben als die Frauen. Aber wenn man jetzt mal ganz klassisch davon ausgeht, dass um Sex jeweils eine Frau und ein Mann gehören, dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Männer da möglicherweise ein bisschen geflunkert haben. Aber viel wichtiger als die Frage, wie oft man Sex hat, ist ja eigentlich die Frage, wie zufrieden ist man denn eigentlich mit seinem Sexleben? Und da gab es 4 Abstufungen bei der Neon von sehr bis überhaupt nicht zufrieden. Und bei den Frauen sagen 41%, dass sie zufrieden sind. Bei den Männern sind nur 35% zufrieden und 36% sagen, sie seien weniger zufrieden. Soweit aktuelle Zahlen aus der großen Neon-Umfrage. Wie Sexhäufigkeit und Zufriedenheit mit den Lebensumständen zusammenhängen, das bespreche ich gleich mit Monika, die gefühlt schon sämtliche Beziehungskonstellationen durch hat. Ich war also auf der Suche nach Menschen, die mir erzählen, wie lange sie schon ohne Sex gelebt haben. Ich habe Freunde angeschrieben. Freunde mit kleinen Kindern, Freunde in langen Beziehungen, Single-Freunde. Die Antworten fielen mager aus. Alle bestätigten mir, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber darüber reden wollte niemand mit mir. Und dann kam Monika. Monika hatte meinen Aufruf in einem Facebook-Forum gelesen. Kannst du mich gern interviewen, schrieb sie mir in einer kurzen Nachricht. Und schon einen Tag später trafen wir uns in der Kölner Innenstadt. Monika ist 37, hat lange schwarze Haare, einen dunklen Rock und einen roten Blazer an. Kleine Fältchen um ihre Augen verraten, dass diese Frau verdammt gerne lacht. Die Historie ihres Liebeslebens beschreibt sie mir im Kurzabriss so.
Ich war meistens in einer Beziehung, seitdem ich 15 bin. Das war mein erster Mann, mit dem habe ich eine Tochter geheiratet, wie das sich so gehört bei den strengen Katholiken. Und ja, die Ehe hat 1 Jahr 3 Monate gehalten. Und ja, dann habe ich eine längere Beziehung gehabt, 6,5 Jahre. Aus der ist mein Sohn entstanden, die war das allerletzte. Ja, und dann hatte ich wieder eine 4,5-jährige Beziehung. Und dann war ich mit einem Mann zusammen, der war 10 Jahre jünger als ich tatsächlich. 1 Jahr ist das gut gegangen, aber der war zu extrem eifersüchtig. Und ja, und dann kam meine große Liebe. Mit dem war ich 3 Jahre zusammen und von dem bin ich jetzt 3 Jahre getrennt. Und ja, und seitdem ist nichts passiert, weil so einen guten Mann, wenn man so einen guten Mann hatte, dann gibt man sich mit irgendwie weniger nicht mehr zufrieden. Und gut heißt nicht irgendwas Materielles, sondern vom Charakter her.
Monika war die perfekte Frau für dieses Gespräch. Viele Beziehungen, Kinder und jetzt seit 3 Jahren Single. Das beste Sexleben, sagt sie, hatte sie in ihrer letzten Beziehung.
Da war das vom ersten, also nicht vom ersten Tag nicht, weil so schnell ging das. Ich habe den fast 3 Monate warten lassen bis zum ersten Sex. Also nicht mit Absicht, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Und der war so Gentleman, dass der einmal sogar gesagt hat, nein, jetzt nicht, weil ich muss gleich weg, ich will dich nicht danach so allein lassen. Also ja, so ein Mann war der. Und ja, und dann hatten wir jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wir konnten gar nicht die Finger voneinander lassen. Also wir hatten immer Möglichkeiten, obwohl ich meinen Sohn da hatte, nur 2-Zimmer-Wohnung. Und das um mein Zimmer war ein Durchgangszimmer. Man kann dann nicht so, wie man möchte, aber wir haben immer eine Möglichkeit gefunden. Und das heißt, wir haben wirklich am Tag mindestens 3-4 Mal Sex gehabt.
Moment, 3 Jahre lang und jeden Tag?
Also wir haben uns nicht jeden Tag gesehen. Wir haben uns 4 Tage in der Woche gesehen. Also wir haben nicht zusammen gewohnt, ne? Also 4 Tage in der Woche und das war so im Durchschnitt war das so viel, ja. Also es war jetzt nicht immer ausgiebig, dass wir jetzt jede eine Stunde lang oder 2 Stunden lang, ne? Manchmal war das halt nur so zwischendurch, aber das, ja.
Aber Monika hat es auch schon anders erlebt.
Ich hatte eine Beziehung, wo ein Jahr war alles super und danach, der war wie ein guter Freund, wie mein bester Freund. Also ich habe mich dann irgendwann nicht mehr zu ihm hingezogen gefühlt, ne? Und das war dann hört das auf mit dem Sex.
Für Monika ein untragbarer Zustand. Gefühle und Sexleben müssen in einer Beziehung stimmen, sagt sie. Klar, ich als jemand, der so gar keine Erfahrung mit dem Kinderkriegen hat und nur die fiesesten Geschichten gehört hat, will natürlich wissen, wie war es denn eigentlich da?
Also in der Schwangerschaft sogar noch mehr, da wird man als Frau extremer, also war bei mir. Vielleicht habe ich nur so ein Glück, dass ich so bin.
Und auch nach der Schwangerschaft hatte sie nicht das geringste Problem mit ihrem Sexleben.
Ja, die Ärzte sagen immer, man darf so und so lange wegen der Nachblutung und so wegen dem Ganzen darf man nicht. Also bei mir waren das, glaube ich, also damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals, meine Kinder sind schon was größer, waren das circa 6 Wochen. Ja, aber ich habe mich nicht dran gehalten.
Da ist es jetzt einige Jahre her. Seit 3 Jahren ist Monika inzwischen Single. Affären, sagt sie, kommen für sie nicht in Frage. Und auch einmaligen Geschichten steht sie eher kritisch gegenüber.
One-Night-Stands sind nichts für mich, gar nichts. Ich komme mir dann benutzt und dreckig vor, so, ja.
Teilweise lebt Monika momentan monatelang ohne Sex. Und zwar komplett. Auch Selbstbefriedigung kommt für sie nicht in Frage.
Natürlich macht das jeder mal, aber nee, davon habe ich nicht. Ich brauche schon den Mann. Also noch nicht mal Spielzeug würde mich irgendwie befriedigen oder genügen oder sonst irgendwas. Also ich brauche schon tatsächlich den Mann dazu. Natürlich denke ich jeden Tag dran. So ist das ja nicht. Und ja, man träumt auch von alles. Je länger ich nichts hatte, desto weniger habe ich es vermisst, obwohl ich finde Sex sehr wichtig in einer Beziehung. Ich könnte mit niemandem zusammen sein, wo der Sex nicht stimmt. Also es müssen sowohl die Gefühle als auch das stimmen. Aber wenn ich das länger nicht hatte, dann vermisse ich das auch nicht. Mir geht es auch gut alleine. Also ist nicht so, dass ich jetzt auf Biegen und Brechen jemand finden muss, um nicht allein zu sein. Also wenn, dann soll das schon der richtige Mann sein. Dann gebe ich das gerne auf.
Hier ist eine Stunde Liebe. Monika hat gerade erzählt, dass bei ihr das Kinderkriegen so gar keinen Einfluss auf ihr Sexleben hatte. Damit scheint sie aber eher die Ausnahme zu sein. Das Internet, das ist voll von Foren, in denen sowohl Männer als auch Frauen erzählen, dass Schwangerschaft und Geburt ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt haben. Und diese Beobachtung, die hat auch Ulrike Sker gemacht. Sie ist Psychotherapeutin in Köln.
Na, dann verändert sich ganz viel, sowohl in der Beziehung als auch in der Sexualität. Also das sehr viel Aufmerksamkeit dann auf die Kinder geht und das Paar sich darüber aus den Augen verliert. Ne? Und das verändert natürlich auch die Lust aufeinander.
Liebe, Lust und Sexualität haben plötzlich eine völlig neue Bedeutung. Ulrike Sker rät Paaren in solchen Phasen vor allem entspannt bleiben, sich selbst nicht zu sehr stressen und versuchen, den anderen zu verstehen. Und natürlich genau über all das ganz viel unterhalten.
Wenn es so heißt, ja, mal Rücken an Rücken, das kann ja auch mal schön sein. Ja? Und hier ist ja auch die Frage, wie ist das für beide? Also keinen Sex mehr zu haben oder wenig Sex kann ja auch für ein Paar eine Entscheidung sein, dass beide so feststellen, wir fühlen uns wohl miteinander, wir haben weniger Sex, aber dafür haben wir viel Sicherheit, das ist uns wichtiger. Und das kann man natürlich nur rausbekommen, wenn man miteinander spricht.
Das ist das, was die Psychologin Ulrike Sker Paaren rät. Anton Aschenbrenner studiert nach der Schule Theologie und Philosophie. Mit 26 wird er zum katholischen Priester geweiht. 2003, 16 Jahre später, wird er vom Dienst suspendiert. Denn Anton Aschenbrenner heiratet eine Frau. Einige Monate später wird seine erste Tochter geboren. Und über diese außergewöhnliche Geschichte hat Anton Aschenbrenner ein Buch geschrieben. Ich liebe Gott und eine Frau, heißt es. Und er ist am Telefon. Hallo, Herr Aschenbrenner.
Hallo, guten Morgen.
16 Jahre lang haben Sie der katholischen Kirche gedient und mussten damit ja auch zölibatär leben. Am Anfang waren Sie Mitte 20. Inwiefern hat Sexualität damals eigentlich eine Rolle für Sie gespielt?
Also gelebte Sexualität im Sinn von Beischlaf oder Zärtlichkeit mit einer Frau zu tauschen, war für mich damals bedeutungslos. Ich war ein Mensch, der die Welt verändern wollte und daher alle Kraft, die er besaß, eben darauf fokussierte, wie kann ich beitragen, dass die Welt ein Stück gerechter, ökologischer und freier wird.
Als Sie sich dann dafür entschieden haben, katholischer Priester zu werden, haben Sie dann nicht darüber nachgedacht, verdammt, dann muss ich ja auf Sexualität verzichten?
Vielleicht war ich auch ein Stück Spätzünder. Also das, was Sexualität als Kraftquelle für mich im Leben heute bedeutet, hatte ich damals gar nicht geahnt. Dass es so ein Einschnitt wäre, so ein Mangel, an dem man auch leiden kann, war mir in den jungen Jahren als Geistlicher gar nicht spürbar. Da war ich auf dieser Woge, Menschen mochten mich, man war immer unter Leuten, es war immer viel los, da war dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Kuscheln gar nicht da.
Wie darf man denn eigentlich inwieweit ist es eigene Auslegungssache, was den Zölibat betrifft? Also dürfte man beispielsweise als Mönch onanieren?
Eigentlich nicht. Onanieren ist im Prinzip für jeden Christenmenschen eine Sünde, eine schwere Sünde, weil die Sexualität laut der Lehre der katholischen Kirche eben fest hineingeordnet gehört in eine Beziehung der stabilen Zweisamkeit zwischen Mann und Frau, also die Ehe.
Ja, und nichtsdestotrotz ist man dann ja auch einfach mal ein Mensch, ein Tier, ein Mann mit körperlichen Bedürfnissen, oder?
Ja, die katholische Kirche lehrt hier sehr rigoros, dass eben genau die Sexualität kein Bedürfnis wäre wie Hunger oder Durst, das man automatisch befriedigen müsse. Sie sagte, ihr Sexualität wäre so ein nach Stimulation aufgebäumtes Bedürfnis, das nicht unbedingt sein muss.
Mal ganz im Ernst, es wird doch auch jemand im Kloster und auch ein Priester wird doch morgens einfach mal...
Ein Bedürfnis haben nach sexueller Nähe, nach Beischlaf,
genau.
Nach Zärtlichkeit, nach...
Ja, oder ja, einfach
Orgasmus.
Nach... Genau, Triebabfuhr.
Genau. Die Denke der Katholiken, so wie ich sie damals eben auch gelehrt bekam, bestand eben darin, dass man eben solche Bedürfnisse durch anderweitige, durch Sport, durch gesellschaftliche Umgangsformen mit vielen Menschen immer in Action sein oder durch Gebet eben überwinden müsse das gleich zum Sublimieren, wurde uns damals beigebracht.
Wir lassen das jetzt einfach mal so.
Ja, ich sage heute auch, dass es Unsinn ist, dass sozusagen so ein Bedürfnis nach Sexualität ureigenste Menschen innewohnt und dass das eben mit Sublimierung auf Dauer überhaupt nicht klappen kann.
Wie ist denn das eigentlich? Sie haben ja auch zeitweise mal, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem Kloster gelebt, ne?
Genau.
Und spricht man da eigentlich dann hinter vorgehaltener Hand drüber unter jungen Mönchen?
Eigentlich nicht. Das ist so ein Riesentabu, weil ich glaube, jeder spürt, dass da was ist, was ihn innerlich bewegt, was aber äußerlich nicht erlaubt ist. Also wird es mehr oder weniger totgeschwiegen, so als gäbe es es nicht. Manchmal sieht man den einen vielleicht näher oder länger bei einer Dame stehen und macht einen kurzen Räusperer, aber es wird eigentlich de facto mit 1% höchstens thematisiert.
Wie sehr gehören Liebe und Sexualität zusammen? Weil ich meine, man kann ja auch sagen, okay, ne, Liebe, Spiritualität, das ist irgendwie die eine Geschichte und Sexualität ist jetzt einfach nur was Körperliches, da kann man drauf verzichten.
Also ich kann mir prinzipiell vorstellen, dass das Ganze auch entkoppelt passiert, dass es Triebabfuhr gibt, ohne dass hier eine Liebesbeziehung besteht. Fände ich aber eben zu schade, weil ich die Kombination zwischen Liebe, also einer Nähe zu einem Menschen und der Triebabfuhr als eine tolle Kombination sehe, weil dann eben Sexualität weitaus mehr Spaß und Erfüllung bereitet, als wenn man das irgendwo vielleicht ja, durch Filme stimuliert oder dergleichen für sich alleine vollziehen würde.
Wenn wir jetzt irgendwie heute über die Frage reden, wie lange kann man ohne Sex leben? Wie würden Sie die Frage jetzt rückwirkend betrachtet für sich beantworten?
Ich glaube, es gibt Phasen, in denen man auf sexuelle Nähe durchaus problemfrei verzichten kann, weil man eben sich so in eine Sache hineinsteigert, die anderweitig wichtig ist, die alle Kraft und alle Gedanken absorbiert. Es geht für eine Zeit lang, aber eben ein Mensch hält eben diesen hochtourigen Lauf für eine Sache nicht auf Dauer aus und braucht irgendwann dieses Runterkommen auf das Normalmaß und wird irgendwann im Laufe der Zeit merken, dass Sexualität nicht kraftraubend, sondern kraftschenkend ist. Und dann merkt er vielleicht, wenn es zu spät ist, weil eben dieses Gelübde abgelegt ist, dass er eigentlich in Sünde lebt. Also ich würde sagen, Sexualität kann man vielleicht mal ein paar Jahre verzichten, wenn man sich ganz eine Sache widmet, die einen ganz im Bann zieht. Aber ich denke, dass es auf Dauer nicht lebbar ist, der Verzicht auf Sexualität. Oder für den Großteil der Menschen nicht lebbar ist.
Sagt Anton Aschenbrenner. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Und der Mann ist kein Langschläfer, sondern ich habe das Gespräch heute Morgen mit ihm aufgezeichnet. Und wenn ihr seine Geschichte nachlesen wollt, das Buch heißt Ich liebe Gott und eine Frau. Mein Kollege Till Opitz, der hat zu diesem Thema vor einigen Monaten mit Kathi gesprochen. Kathi ist Mitte 30, ist Lehrerin und lebt in Berlin. Und sie ist asexuell. Sie gehört zu dem 1% der Deutschen, die einfach kein Verlangen nach Sex haben. Was aber nicht automatisch heißt, dass Sex in ihrem Leben nicht vorkommt.
Für mich bedeutet das, dass ein Mensch sich nicht sexuell angezogen fühlt von anderen Menschen. Ob er jetzt noch Sex hat nebenher oder nicht oder was für Art von Sex hat er oder so und aus was für Motiven, das ist jetzt mal eine ganz, ganz andere Sache. Also man kann gern, keine Ahnung, asexuell sein als Identität und trotzdem sein Verhalten ganz anders haben, dem Partner zuliebe zum Beispiel oder der Kinderzeugung zuliebe oder aus Neugier oder so.
Kathi ist Mitte 30, ist Lehrerin, lebt in Berlin und sie ist asexuell. Wie sich das auf ihr Liebesleben auswirkt, darüber hat sie Ende Mai in D-Radio Wissen mit Till Opitz gesprochen. Und Till hat sie zuerst gefragt, wie hast du denn eigentlich rausgefunden, dass du asexuell bist?
Das war ein ganz schwieriger Prozess, ehrlich gesagt, weil im jugendlichen Alter, so Pubertät und so, hat man eine ganze Menge Ausreden, was das angeht. Ist man halt Spätzünder, hat den Richtigen noch nicht gefunden und so weiter. Und erst so mit 20, 21 so, habe ich mich gefragt, Moment, alle meine Freunde haben Freunde, Beziehungen, Sex und so weiter. Was ist eigentlich mit mir los? Ich meine, was ist das, was ich bin, wenn ich doch nicht auf irgendwas Sexuelles stehe? Also mich ziehen Männer nicht an, mich ziehen Frauen nicht an, mich zieht überhaupt kein Gegenstand an. Was soll ich jetzt machen damit? Und so, und das hat echt ein Jahr ziemlich intensive Arbeit sozusagen, Gedankenarbeit gekostet, bevor ich zum Schluss gekommen bin, es muss sowas wie Asexualität geben.
Aber wie hast du das gemerkt? Also muss man sich einfach vorstellen, klar, kein Bedürfnis nach Sex, kann man sich vorstellen, jeder ist mal in einer Situation, wo man einfach auch gar keine Lust hat oder so, aber gab es dann trotzdem in dir so ein Bedürfnis nach, ich sag mal, Nähe, dass du das Leben teilen wolltest
mit jemandem? Ja, völlig, genau. Aber ich dachte, das geht immer dann irgendwann mal in Sex über. Ich meine, wenn man eine Beziehung hat, dann hat man irgendwann mal Sex. Und das war eben bei mir überhaupt nicht. Da war irgendwie, also ich dachte einfach überhaupt nicht an Sex, wenn ich an Beziehung gedacht habe oder wenn ich an Nähe gedacht habe, wenn ich mit jemandem gekuschelt habe, wenn ich jemanden versucht habe zu küssen oder sowas in der Richtung. Ich dachte einfach überhaupt nicht daran und es war ein komisches Gefühl, als wenn das gar nicht Teil meines Lebens sein könnte und sollte und so weiter.
Wenn du jetzt zum Beispiel im Fernsehen, sag mal, irgendwelche Bilder gesehen hast, attraktive Menschen, was hat das dann mit dir gemacht? Hat dich das dann gelangweilt oder war das neutral oder fandst du das dann doch irgendwie anziehend? Wie muss man sich das vorstellen?
Also attraktive Menschen finde ich einfach attraktiv. Also ästhetische Anziehung, kein Problem. Wenn ich so Pornos zum Beispiel gesehen habe oder einfach Liebesszenen oder sowas eben in der Richtung, dachte ich, aha, ist ja interessant. So läuft also die andere Welt ab. Interessant, so vom wissenschaftlichen Standpunkt mal zu sehen und so, aber irgendwie, dass das in mir irgendwas ausgelöst hat oder so, überhaupt nicht.
Hast du dann gesagt, Mann, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, ich bin vielleicht sogar irgendwie krank? Oder hast du dann relativ schnell für dich gesagt, hey, so ist es, ich bin asexuell, so ist das Leben?
Eben, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, ist ein ganzes Jahr lang vergangen. Ich bin asexuell und so ist es eben. Bis dahin habe ich wirklich gedacht, also irgendwas muss mit mir falsch sein. Hatte ich mal eine Missbraucherfahrung? Habe ich die bloß verdrängt? Habe ich ein komisches Elternhaus gehabt? Ist irgendwas nicht glatt gelaufen in meinem Leben? Irgendwas muss schiefgegangen sein. Und so, und das war halt eine wirklich schwere Zeit. Also,
hast du dir dann auch irgendwie Hilfe geholt oder hast du das für dich dann selber rausgefunden, so ist alles gut, wie es ist?
Also ich habe mit meinen Freunden und mit meiner Schwester vor allen Dingen geredet. Ich bin nicht zu Ärzten gegangen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass das eine Krankheit sein sollte.
Heute hast du auch einen Partner, einen Freund. Wie hast du den dann kennengelernt?
Ganz klassisch über die Arbeit. War ziemlich einfach. Er leitet eine österreichische NGO, ich war die Assistentin der Partner-NGO in Deutschland. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, er war hin und weg, ich war hin und weg, alles super.
Aber ist er auch asexuell? Passt das?
Eben, er ist nicht asexuell. Okay. Zu Anfang hat er ziemlich, also nicht gewusst, was soll Asexualität sein? Darf ich ihr jetzt die Hand geben? Darf ich sie umarmen? Was kann ich überhaupt mit ihr machen und so? Wir mussten jetzt erstmal hinsetzen, darüber reden. Er musste mit ein paar Freunden reden und so weiter. Und dann haben wir einfach mal ganz wild experimentiert. Also was geht? Was brauchst du wirklich? Und wir haben Alternativen gefunden, die echt innovativ, kreativ, super sind und so. Und die ihn sehr befriedigen und gleichzeitig ich muss keinen Sex haben. Das ist einfach total...
Das macht natürlich jetzt sehr neugierig, wenn du das so antiest. Welche kreativen Innovationen habt ihr da entdeckt?
Also ich würde wahnsinnig gern darüber reden, weil ich wahnsinnig stolz drauf bin, wie wir, was für eine Leistung wir das sozusagen rausgefunden haben. Aber leider ist da noch ein zweiter mit involviert und er möchte nicht, dass ich darüber rede.
Okay, das
aber
ist,
ich kann sagen, wie andere asexuelle und sexuelle Paare zum Beispiel miteinander so, also was sie für Wege gefunden haben. Einerseits gibt es natürlich einen klassischen Weg. Einer hat Sex, obwohl er nicht will. Anderer hat keinen Sex, obwohl der Sex will oder sowas eben in der Richtung. Manche leiden darunter, manche leiden nicht darunter. Dann gibt es die Möglichkeit, dass natürlich einer außerhalb der Beziehung Sex sich holt und so weiter, polyamoröse Beziehungen eben eingeht und so weiter. Aber für mich wäre das nicht gut gewesen, weil ich halt wirklich Treue brauche und er braucht auch Treue und er will sich das nicht von einer anderen Frau holen und so. Und da mussten wir halt Lösungen finden. Mhm.
Sagt Kathi, die ihre Asexualität offen lebt. Wir reden darüber, wie lange man denn eigentlich ohne Sex leben kann. Für Alexandra aus Köln ist es ziemlich klar, sie hält maximal 6 Wochen ohne Sex aus. Im Winter geht es ein bisschen länger ohne als im Sommer, hat sie uns verraten. Sie ist 34 Jahre alt, ist seit 4 Jahren Single. Letzte Woche hatte Alex ein Date mit einem Mann von der Bundeswehr, der ein braunes und ein blaues Auge hatte. Den hat sie diese Woche nochmal wieder getroffen. Beim letzten Mal hatten die beiden ja Sex in einem kleinen Kasernenzimmer. Das war nicht so ganz Alex' Ding. Deshalb sollte es diesmal dann richtig zur Sache gehen.
Ich habe den von letzte Woche, den Typen habe ich jetzt wieder getroffen. Weil ich irgendwann gesagt habe, pass mal auf, der Sex war geil, aber ich möchte jetzt bitte auch komplett was davon haben. Das war quasi mein Sexdate. Dann hatte er mich angerufen und hat schon am Telefon so gegriemelt und gesagt, ich zeig dir dann, wo ich arbeite und so. Das war in so einem privaten Institut, hat er halt unterrichtet. Ja, und dann sind wir in diesen Unterrichtssaal, wie der Physiksaal früher, mit so hohen Bänken und mit so einem Pult da vorne. Echt riesig, eine super Akustik. Ich habe mir schon überlegt, oh geil, wenn du hier mal laut brüllst, holla die Waldfee. Und dann klopfte der so mit der Hand aufs Pult und sagt, na, zwinker, zwinker, setz dich doch mal hier hin. Und dann fing er an zu fummeln. Da habe ich dann gedacht, so, und jetzt, scheiß drauf, was kommt, du bist so heiß, du willst jetzt. Und dann hörte ich Klack und da ging der Erste mit hochhackigen Schuhen an dieser Tür vorbei. Dann musste ich da mal aufhören, weil ich dann hieß, leise, darf keiner hören. Dann ging der Zweite daran vorbei und dann bollerte es auf einmal. Es hörte sich für mich an, als hätte einer gekloppt. Und dann mussten wir das dritte Mal wieder aufhören. Und dann habe ich festgestellt, es war so kalt in diesem Scheißsaal, dass du wirklich den Atem gesehen hast. Also du hast gehaucht, also fehlte nur noch der Schnee da draus, wie im Comic. Und da war meine Libido im Arsch. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, hier nicht. Also er wollte schon, so hatte ich das Gefühl. Aber der hat wahrscheinlich dieses Risiko nicht abgeschätzt. Wenn du wirklich alle 5 Minuten irgendeiner vorbeigeht, der hatte da auch nicht so einen Spaß. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, Sex nur im Schlafzimmer mit Licht aus. Also ich hätte auch nichts dagegen in, weiß ich nicht, vielleicht nicht gerade in der Kühltheke, aber mal so im Kopierer, im Keller. Da bin ich offen, aber es sollte bitte wärmer sein als 0 Grad. Ich bin nicht der Typ für Sex im Auto. Wenn es jetzt nicht gerade ein Dodge ist, bin ich mit 1,76 einfach zu groß. Das erste Mal habe ich einen Herzinfarkt bekommen, weil ich plötzlich mit dem Hintern an der Hupe hing. Die ging los, dann habe ich mir den Kopf gestoßen, weil ich mich so erschrocken habe. Das ist einfach nicht mein Ding. So, im Nachhinein ärgert es mich. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, Sex im Auditorium zu haben und ich blöde Kuh habe es einfach nicht gemacht. Dafür werde ich mir wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre noch in den Arsch beißen.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Alex war das über ihre Sexwoche. Wenn ihr uns mal eine Weile erzählen wollt, was bei euch die Woche über sextechnisch so los war oder eben nicht los war, dann meldet euch per Mail at deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe mit mir, mit Inga Hinkamp. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.